und das Recht auf Selbstbestimmung auch wirklich ernst zu nehmen. Ihr Blick auf das Thema Demenz ist aber auch immer ein kritischer Blick, zumindest habe ich so wahrgenommen, ein kritischer Blick auf die Gesellschaft und die An- und Herausforderungen für die Zivilgesellschaft. Sie haben mit Ihren Veröffentlichungen oft Licht in Ecken gebracht, die für uns Profis, für uns Fachleute manchmal echt unbequem sind. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Sie als Vortragenden heute für unseren Fachtag zu gewinnen, um nochmal den Blick auch darauf hinzurichten, was ist eigentlich die soziale Dimension einer Demenz, welche sozialen Auswirkungen hat es, aber auch mit einem Plädoyer für eine neue Gastfreundschaft. Wie können wir damit umgehen? Herzlich willkommen in dieser Runde und ich gebe die Bühne jetzt für Sie frei.
Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Köpf, liebes Team, lieber Herr Baum, ich habe Ihnen sehr gerne zugehört. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Und ich finde, dass Sie mit Ihrer Tagung die wichtigen und richtigen Fragen stellen. Und ich kann die natürlich gar nicht beantworten, sondern ich kann nur Sie einladen, mit mir ein paar Minuten öffentlich gemeinsam zu grübeln über das, was dieses Thema Demenz ist, was es mit uns macht und wo wir ratlos sind und wo wir vielleicht etwas Hilfreiches zu tun imstande sind. Ich stelle als Motto einen Satz von Albert Schweitzer über das, was ich sagen möchte und was vielleicht ihr Tun ein Stück weit auch begleiten kann. Er hat gesagt, der Albert Schweitzer: Wenn wir liebevoll handeln möchten und wir kriegen es nicht hin, dann müssen wir uns fragen, ob unsere Liebe stark genug ist. Ich glaube, dass alle, die in diesem Bereich Demenz tätig sind, mit diesem Satz viel anfangen können, weil Umgang mit Demenz ist natürlich auch oft Umgang für Angehörige, für Profis, für zivilgesellschaftlich Engagierte, ist oft eben auch eine Konfrontation mit dem Scheitern. Aber natürlich auch mit dem, was Herr Baum eben hat anklingen lassen, mit dem uns Menschen mit kognitiven Einschränkungen schenken. Ich muss immer an diese Geschichte von der Pfarrerin in Köln denken, die einen Gottesdienst, demenzfreundlichen Gottesdienst macht. Und sie steht auf der Kanzel und es erhebt sich ein Mensch aus der Menge, geht zur Altarkerze und zündet sich dort seine Zigarette an. Eigentlich ist da fast alles gesagt. Es ist ein Augenblick der Herausforderung, vielleicht der Empörung, aber auch, sagen wir, der Begegnung mit dem ganz Ungewöhnlichen, das uns manchmal vielleicht doch auch in Heiterkeit rutschen lässt. Sie sehen, dass ich uralt bin. Ich bin 1939 geboren. Wer das noch ohne Taschenrechner ausrechnen kann, kann so ahnen, dass ich auf jeden Fall aus der Generation der Kriegskinder komme. Und das gibt mir Anlass zu einer Bemerkung zu dem, was gegenwärtig vor sich geht. Ich bemerke bei mir und bei Gleichaltrigen, ich bin 1939 in Hamburg geboren, auch also an einem der Brennpunkte, Feuersbrunst und alles, was es gab, der Schreckenserfahrung am Anfang des Lebens, am Anfang meines Lebens. Und meine Generation teilt das. Und ich höre auch aus der ambulanten und stationären Pflege, dass viele von denen, die so alt sind, die Schrecken dessen, was jetzt in der Ukraine geschieht, darin nachempfinden, dass mit eine Fülle von Erinnerungen, von denen wir gedacht haben, sie seien verschwunden und beerdigt und verschüttet, mit einem Mal wieder zu Trage treten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass bei dem, was sie tun, zwar diese Gruppe der ganz Alten allmählich kleiner wird, aber dass es wichtig ist, zu bedenken, dass sie auf Menschen mit Erfahrungen treffen, die vielleicht sehr nahe an dem sind, was wir heute und jetzt in der Ukraine erleben. Und ich glaube, das eine, was mir dabei auffällt, ist, wie viele Kinder mag es jetzt in der Ukraine geben, bei denen in 70 Jahren die gegenwärtigen Schrecken so auftauchen, wie sie in meiner Generation jetzt wieder auftauchen. Also es ist das, was dort passiert, etwas, was jetzt Bedeutung hat, aber das auch noch in Jahrzehnten für die Menschen, die es betrifft und die vielleicht eines Tages eine Demenz entwickeln, von großer Bedeutung sein wird. Und ich habe gelesen von, darüber wissen wir sehr wenig, was in den Menschen, mit den Menschen, die sehr alt sind, die sehr pflegebedürftig sind und die vielleicht dement sind, in der Ukraine jetzt geschieht. Ich las nur einen Bericht über Mariupol, wo eine Gruppe von zurückgelassenen Alten, und die gibt es, sozusagen sich in Straßen organisieren. Sie haben es selber wie eine Stammeshäuptlingssituation beschrieben und versuchen gemeinsam zu kochen, gemeinsam die Krise zu überstehen. Und ich glaube, wenn ich an das Thema Ihrer Fachtagung denke, also an die Frage, was wird Zivilgesellschaft in Zukunft bedeuten, dann kann uns die ukrainische Situation etwas darüber sagen. Denn eins ist klar, dass wir in einer Situation uns befinden, wo die gewohnte friedvolle Wohlstandsgesellschaft Brüche erleidet, die wahrscheinlich tief sind und uns in eine andere Gesellschaft bringen. Und diese andere Gesellschaft wird eine sein, die sehr viel mehr mit Krise zu tun hat, nicht nur mit der Krise, die uns in der Ukraine entgegentritt, sondern auch mit den Folgen der Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, die für die Frage, was eigentlich mit den Schwächsten in dieser Gesellschaft in diesem Zusammenhang geschieht, zu selten gefragt wird. Und ich glaube, die Frage gehört mit in diesen Tag hinein, was es bedeutet, dass sich unsere Gesellschaft fundamental zu verändern im Begriffe ist. Ich bin dankbar, dass ich mein Leben über Jahrzehnte in einer friedlichen Gesellschaft und in einer Wohlstandsgesellschaft habe leben dürfen. Aber wir stehen vor Herausforderungen einer anderen Wirtschaft, eines anderen Umgangs miteinander und einer Fülle von Krisen. Und ich glaube, dass zu wenig darüber nachgedacht wird, was diese neuen Krisen für die Schwächsten in dieser Gesellschaft bedeuten. Und Krise, und das will ich von vornherein sagen, auch mit dem, was ich an kritischen Bemerkungen vielleicht vorbringe, immer ist darin beides. Der Schrecken, über den geredet werden muss, auch der Schrecken der Demenz, den man nicht verschweigen darf, aber auch immer gleichzeitig diese Frage darin eingeschlossen ist, welche Aufbruchsmöglichkeiten, welche Neuerungsmöglichkeiten, welche Chancen für eine andere Gesellschaft, die uns freier, die uns verbundener, die uns solidarischer macht, darin steckt. Und das möge sie auch an diesem Tag begleiten. Ich glaube, die vielen Hinweise, die Frau Ministerin gegeben hat, sprechen ja auch darüber, dass die Möglichkeiten, die mit der Krise, die wir erleben, wachsen, genutzt werden müssen und können. Corona, auch das sei noch einmal kurz gesagt, ist an der Demenz und dem Umgang mit Demenz ja nicht folgenlos vorübergegangen. Auch an mir im Übrigen nicht. Nicht nur, dass ich Corona gehabt habe, sondern auch, dass, sagen wir mal, ich jetzt so feststelle, 2 Jahre Unterbrechung des öffentlichen Auftretens hat mich hier natürlich anreisen lassen mit der Frage, kann ich das überhaupt noch? Aber der Tag begann schon so wunderschön in diesem Insel-Hotel mit diesem, ich habe gedacht, Potsdam, wahrscheinlich alles furchtbar laut und furchtbar viel Autos etc. Und dann kam ich an diesen paradiesischen Ort und bin dafür sehr dankbar und habe heute Morgen gedacht, ich reise jetzt ab mit dieser schönen Erinnerung und drücke mich vor diesem Auftritt heute Morgen. Aber dazu war ich dann doch nicht imstande. Aber Corona hat natürlich auch das Thema Demenz noch in einer anderen Weise zutage gebracht. Ich erinnere nur um eine Geschichte, die Sie vielleicht selber ähnlich erlebt haben, aber von dieser Frau, die mit einer beginnenden Demenz in einem Pflegeheim lebte und von ihrer Mutter fast täglich, von ihrer Tochter fast täglich besucht wurde. Und sie saß im Rollstuhl und die Tochter hat mit ihr gesprochen und die Tochter hat das Essen ihr angereicht, etc. Und dann kam Corona und ich bin nicht derjenige, der hier jetzt Schuldzuweisungen formuliert. Aber es war dann mit einmal weg und sie durfte nur draußen vor dem Fenster stehen und zuwinken. Und für diese alte Dame hat das bedeutet, dass es so bergab ging, weil nicht mehr mit ihr geredet wurde, weil nicht mehr mit ihr spazieren gefahren wurde, etc. Noch einmal, ich bin weit davon entfernt, dem Pflegepersonal in irgendeinem Heim einen Vorwurf zu machen, aber wir wissen zweierlei, dass diese Abschließung und Einschließung für viele Menschen mit Demenz katastrophale Folgen gehabt haben. Und das, und ich glaube, daran haben wir noch zu knacken, dass die Beziehung zwischen Pflegeheimleitung, ambulant oder stationär und Angehörigen an vielen Punkten zu schwerwiegenden Konflikten geführt haben, die noch keineswegs vorbei sind. Wir brauchten meiner Ansicht nach in kleinem Maße natürlich aber so etwas wie eine Versöhnungskommission, im Blick auf das, was dort geschehen ist. Und zwar nicht unter der Frage, wem schieben wir die Schuld für etwas zu, sondern unter dem Gesichtspunkt der Frage, wie werden wir künftig mit dem, was an Krisen auf uns zukommt, souveräner, partnerschaftlicher und hinhörender umgehen. Ich glaube, und das ist eigentlich mein wichtigster Satz oder meine wichtigste kleine Einsicht, dass die Menschen mit Demenz uns eine Diagnose stellen. Wir tun immer so, als wenn wir die Diagnose stellen, das ist ja auch medizinisch eine Richtigkeit etc. Aber in erster Linie, wenn wir bereit sind hinzuhören, dann stellen uns die Menschen mit Demenz eine Diagnose, indem sie nämlich sagen, was ist das für eine Gesellschaft, in die ihr da eingerichtet habt, in der wir, die Menschen mit kognitiven Einschränkungen, so schlecht zurechtkommen. Deswegen ist wiederum das Thema dieses Tages so wichtig, weil sie dafür die Sinne öffnen wollen. Aber es bleibt dabei, die Menschen mit dem Demenz, auch wenn sie das nicht so formulieren können, sagen sehr viel über diese unbegreifbare Gesellschaft, für einen Menschen mit Demenz jedenfalls unbegreifbare Gesellschaft, die immer schneller ist. Frau Köpf hat dieses wunderbare Bild gezeigt von einer Gesellschaft in rasender Beschleunigung, bei der die Menschen mit Demenz natürlich notwendigerweise immer mehr das Schlusslicht der Gesellschaft darstellen und abgehängt sind. Und wir müssen, und Sie sind ja dabei mit allen Kräften dafür zu kämpfen, dass sich diese Kluft zwischen der Gesellschaft der sogenannten Gesunden und der Gesellschaft der sogenannten Kranken nicht noch tiefer eingräbt. Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir in einer Situation leben, die mit dem Begriff Pflegenotstand nur schwach beschrieben ist. Wir rutschen in so etwas wie eine Pflegekatastrophe, wenn man mit Pflegedienstleitungen spricht, etc. Es ist teilweise das Scheitern des Modells der professionellen, bezahlten Dienstleistung Pflege. Wir werden eine andere Zukunft brauchen. Und ich brauche das nicht im Einzelnen zu beschreiben. Die Zahl der Pflegebedürftigen, vor allen Dingen auch die Zahl der Menschen mit Demenz, wächst. Die Zahl der Pflegekräfte sinkt, zumindest im Vergleich dazu drastisch. Und wenn wir 10 Jahre weiterdenken, haben wir es mit einer Pflegekatastrophe zu tun, die jetzt schon an vielen Orten da ist, wenn wir nicht den Weg in eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung gehen und uns darüber klar werden, dass wir ohne die Menschen, die Ehrenamtlichen, die Angehörigen, die Familien etc. das nicht hinkriegen werden. Deswegen ist das, was Sie hier heute vorhaben, glaube ich, so von zentraler Bedeutung. Es gibt 2 Wege. Ich habe von einem Kollegen gehört, der gerade in China war, wo es dann zum Teil so aussieht, dass da große Hallen mit 1000 Menschen, die an Demenz leiden, eingerichtet sind. Die sind alle medizinisch ruhig gestellt und verdämmern. Und ich weiß, dass sie genau diesen Weg nicht gehen wollen. Und ich finde das von außerordentlicher Bedeutung, dass es, und insofern ist dies die heimliche Hauptstadt dieser Republik, dass Sie sich mit solchen Fragen beschäftigen, die sehr viel mehr über die humanitäre Zukunft dieser Gesellschaft Auskunft geben, als vielleicht so manche Aufsichtsratssitzung von irgendeinem Konzern. Hier. Danke. Hier entscheiden sich an solchen Tagen und in solcher Arbeit die Fragen, wie in Zukunft unsere Gesellschaft aussehen wird. Und ich weiß nicht, ob Sie auch diesen kurzen Videoclip gesehen haben, dass ABBA wieder auferstanden ist, ja, als Avatare, also sozusagen. Man kann sie von menschlichen Figuren nicht unterscheiden. Und wir können auch in der Demenzpflege diesen Weg gehen, dass wir eines Tages Avatare haben, Roboter, die das alles für uns machen. Und ich glaube, ich vermute mal und ich hoffe, dass in diesem Raum wir uns darüber einig sind, dass das nicht die Richtung sein darf. Und deswegen, das heißt nicht, dass wir nicht die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und was es alles da so gibt, nutzen. Aber entscheidend ist doch der Weg, dass wir nicht aufgeben, dass die Menschen mit Demenz nicht unsere Versorgungsobjekte sind, sondern dass sie ein Gegenüber sind, das wir jederzeit selber werden können. Und in meinem Alter weiß ich, wie nahe man da dran sein kann. Dass wir uns dabei klar sein müssen, dass es darum geht, trotz allen Scheiterns, trotz aller Schwierigkeiten, daran festzuhalten, dass Menschen mit Demenz sozusagen unsere Brüder und Schwestern sind und nicht die Objekte unserer Versorgung allein. Die Medizin, mit allem Respekt, den ich ihr zu erbieten, selbstverständlich willens bin, steht vor einer Schwierigkeit. Die Diagnoseinstrumente werden immer besser. Wir können immer genauer und früher feststellen, wann jemand an kognitiven Einschränkungen leidet. Gleichzeitig, und das ist das, was die Mediziner sagen, ist nicht meine Analyse, gleichzeitig steht diese Diagnose einer großen medizinischen Hilflosigkeit gegenüber. Und Bayreuther, der Mann, der da 30 Jahre zum Thema Demenz geforscht hat, ein Biomediziner, hat gesagt, wir haben nichts und wir werden auch in 20 Jahren nichts haben. Und ich glaube, wahrscheinlich ist, dass das richtig ist. Und das bedeutet nicht, dass die Medizin nichts taucht, nur dass die Demenz etwas ist, was uns mit Problemen konfrontiert, die anders sind. Und das heißt, angesichts der Tatsache, dass die medizinische Therapielösung nicht an der nächsten Ecke auf uns wartet, dass die soziale Seite der Demenz unser entscheidendes Thema sein muss. Dort müssen wir hinschauen und nicht immer sozusagen das Fernglas auf die Hoffnung setzen, dass nun doch vielleicht noch die Pille kommt, mit der das alles wegzumachen ist. Es wird nicht so sein. Und deswegen heißt es, wir müssen viel farbiger, viel kreativer noch darüber nachdenken, wie wir Menschen mit Demenz in unsere Gesellschaft hineinholen, demenzfreundliche Kommunen und was es da alles gibt und alles, was die Frau Ministerin und was Sie in Ihren Tätigkeiten auf die Tagesordnung bringen, ist die Antwort auf das Thema Demenz nicht die vermutlich illusionäre Hoffnung auf den medizinischen Durchbruch, der das alles wegmacht. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, sich zu erinnern an zwei Dinge. Das eine, wenn ich richtig informiert bin, haben die Menschen die letzten 200.000 Jahre die Versorgung ihrer Kranken, Schwachen und Hilflosen ohne Fortbildungspunkte und Fortbildungskurse ganz gut hingekriegt. Nicht immer ideal. Ich will die Vergangenheit nicht romantisieren. Aber im Wesentlichen gehört es zur Kompetenz des Menschen, für einen kranken Angehörigen sorgen zu können. Und das, was wir da können, weil wir Menschen sind, das muss wieder entdeckbar sein. Wie gesagt, der Blick zurück, nicht in der Blick in eine goldene Vergangenheit und eine schwarze Gegenwart, aber schon die Erinnerung daran, dass wir vielleicht uns in eine Expertokratie haben stoßen lassen oder da reingegangen sind, die Fähigkeit, die der Mensch, weil er Mensch ist, hat, zu gering zu schätzen, begonnen hat. Die Conditio Humana, das, was das Leben eines Menschen ausmacht, ist immer mit der Fähigkeit verbunden gewesen, für den Nächsten, für den Anderen da zu sein. Das kann immer scheitern, das ist auch immer wieder gescheitert. Das scheitert auch heute. Wir wissen, wie viel stille Gewalt in Familien passiert und in Heimen. Und auch da steht es mir nicht zu und steht es uns nicht zu, den Zeigefinger zu erheben und zu drohen, weil das, was einen an den Rand bringen kann, so schlimm ist, dass man nicht duldend, aber verständnisvoll vielleicht auch auf Angehörige, die es einfach nicht mehr können, oder auf Pflegepersonal, die es nicht mehr schaffen, sehen muss. Cicero in seinem Buch über das Alter vor 2000 Jahren hat geschrieben, ja, er hat übrigens gesagt, ab 50 ist man ein Greis. Was bedeutet, dass ich schon längst darüber hinaus bin. Also, Cicero hat gesagt, zum Altwerden des Menschen gehört es dazu, dass ihm die Zähne ausfallen können, das Haar grau wird und dass er kindisch werden kann. Die Menschen haben immer gewusst und haben es immer erfahren, dass das Alter Leiden mit sich bringen kann, die einen klüger machen können und die einen abhängiger machen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht in eine Gesellschaft begeben, in der das Altwerden eine Kriegserklärung hervorruft. Krieg gegen das Alter. Nein, das Altwerden ist ein Teil des menschlichen Lebens und dazu gehört auch, dass man seine Hüfte operieren lassen muss und dazu kann auch gehören, dass man seine kognitiven Fähigkeiten gewinnt. Das ist immer ein Teil des Altwerdens gewesen. Und die Menschen haben auf verschiedene Weise damit umzugehen gelernt. Manchmal freundlich, manchmal unfreundlich. Aber wir machen das insbesondere mit diesem Trick, dass wir sagen, es ist eine Krankheit. Nichts dagegen. Aber zunächst mal ist es ein Teil dessen, was zum menschlichen Leben dazugehören kann, was es nicht schöner macht, aber was einfach zunächst mal die Frage stellt, wie gehen wir damit um, als Betroffene und als solche, die mit Menschen mit solchen Einschränkungen zu tun haben. Ich merke das an mir. Ich höre inzwischen wahnsinnig schlecht. Und ich weiß, dass das ein Teil meines Altwerdens ist. Und es ist nicht schön, aber es ist gleichzeitig eine Herausforderung, das Leben auch schön zu finden, wenn es einem schwieriger geworden ist, alles zu verstehen. Es ist auch eine Möglichkeit, eine Sensibilität zu entwickeln und, ich will mal so sagen, den Prozess des Altwerdens, nämlich als einen Prozess des Abschiednehmens, auch zu akzeptieren. Lassen Sie mich ein ganz kleines Beispiel. Im Grunde genommen ist ja, die 45 Minuten sind viel zu kurz, aber ich werde mich daran halten. Aber ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin viel in Afrika, auch immer wieder mit Studierenden und wir bauen dann an einem Waisenhaus herum etc. Stelle mir dann immer fest, dass die Studierenden von heute so viel mehr Kompetenzen haben in handwerklicher Hinsicht. Wenn ich das auf meine Jugend zurückverfolge, muss ich sagen, ich stehe da mit großer Bewunderung vor unseren Studis von heute. Und auch die Bereitschaft, das alles zu machen. Und dann am Schluss wandern wir gemeinsam auf einen Felsmassiv, ein Wüstenmassiv in Namibia. Da ist, sagen wir mal, das mache ich seit 20 Jahren und ich stelle fest, dass der Abstand zwischen Studenten und mir immer größer wird und die physischen Fähigkeiten auch immer etwas klappriger werden. Aber man geht da hoch, muss alles, was man essen und trinken will, mit sich nehmen, weil es da nichts gibt. Und der Rucksack, wie gesagt, ist schwer. Man kann auch nicht mal ein Zelt mitnehmen, weil es viel zu schwer wäre, das zu tragen. Und oben angekommen ist man dann in einer vollkommenen Einsamkeit, abgeschnitten von allem, was unsere Gewohnheiten ausmacht. Denn ich erinnere mich an eine Nacht, die ich kurz in Erinnerung rufen möchte. Ich lag auf meiner Matte im Schlafsack und es geschah etwas, was in dieser Jahreszeit und in diesem Ort eigentlich nie geschieht, aber es fing an zu regnen. Meine Studis rannten herum, um irgendeine Höhle zu finden, von der ich wusste, dass sie nicht finden werden. Und ich lag in meinem Schlafsack und es war 3 Uhr nachts und mein Schlafsack wurde nass. Und ich dachte, ich muss mich verfluchen dafür, dass ich das gemacht habe in meinem Alter. Ich könnte jetzt in Gemütlichkeit auf dem Sofa sitzen, ein Bier trinken und Chips essen oder so etwas. Stattdessen weiß ich, dass ich mindestens noch 3 Stunden in diesem nassen Schlafsack liege und habe mich verflucht. Und dann gab es den Augenblick nach 2 Stunden, dass die Wolkendecke aufbrach. Und ich in einen Sternenhimmel schaute, wie ich ihn in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und das war so ein Augenblick, in dem ich meine begriffen zu haben, was Altwerden heißt. Nämlich gegenüber den Herausforderungen, dieses nassen Schlafsacks zum Beispiel sehr viel ungewappneter zu sein als ein 20-Jähriger. Und gleichzeitig aber die Möglichkeit einer Ergriffenheit zu erfahren und einer Empfindsamkeit für die Schönheit des Lebens, der für mich unvergesslich ist. Und ich frage mich immer, wie das bei Menschen mit Demenz ist. Ob es, ich glaube, die Signale sind manchmal so, dass man die Hoffnung haben könnte, dass das nicht nur Leid und Schmerz ist, sondern auch eine Vertiefung der Sinne. Alles, was wir zu wissen scheinen, sagt, dass Menschen mit Demenz im Blick auf ihre Gefühle eine große Erweiterung zu erfahren scheinen. Vielleicht ist es so, und das würde noch einmal bedeuten, dass man, jetzt sage ich etwas ganz Riskantes, verstehen Sie mich falsch, wenn Sie mich falsch verstehen möchten, aber verstehen Sie mich richtig, wenn Sie das Richtige hören wollen, dass die Demenz ein Geschenk an uns oder dass die Menschen mit Demenz ein Geschenk an uns sein könnten. Nicht, dass die Demenz ein Geschenk wäre, keineswegs. Aber dass die Menschen mit Demenz an uns ein Geschenk sein könnten, weil sie uns etwas über die Sinnlosigkeit eines hektisch beschleunigten Alltags mitteilen könnten, was wir vielleicht im großen Ganzen vergessen haben. Lassen Sie mich noch eine Erinnerung hinzufügen auch. 1943 nach dem Feuersturm in Hamburg bin ich verschickt worden auf eine der nordfriesischen Inseln, also die Seychellen Schleswig-Holsteins gewissermaßen. Es war ein Ort von ungeheurer Schönheit, weil es wirklich genug zu essen gab und nachts nicht die Sirenen aufheulten. Aber da war Tante Hulda auf dem Hof. Und der Name ist, glaube ich, vollkommen verschwunden, aber Tante Hulda hätte heute eine Alzheimer-Diagnose. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Ich war, wie gesagt, so ungefähr 4-5 Jahre alt. Und Tante Hulda war tüdelig, wie man in Hamburg zu sagen pflegte. Aber sie hatte an ihrem Ort ihre Aufgaben. Sie fütterte die Hühner, sie schälte die Kartoffeln. Und niemand hätte sie zu irgendeinem Therapeuten geschickt oder zu einer Reha oder sonst etwas. Sie hatte ihren Ort, sie hatte ihren Platz. Ich weiß nicht, ob der immer gut war. Aber ich weiß, dass die Welt für sie begreifbar war. Im ernstesten Sinne dieses Wortes, wenn das Begreifen denn etwas mit den Händen zu tun hat. Und wir leben heute in der Welt, in einer Welt, die für Menschen mit Demenz immer weniger begreifbar sind. Und das ist auch nochmal wieder so ein Ding, wo ich, also sagen wir mal, die Gefahr, Menschen mit Demenz als unsere Versorgungsobjekte zu sehen und sie zu behandeln und sie gut zu behandeln und alles, die Herausforderung einschließt, die Perspektive umzudrehen. Also, und zu sagen, was ist eigentlich geschehen, dass diese Menschen so weit von uns weg sind. Ich glaube, dass wir uns nicht ersparen können, zu sagen, dass wir etwas entwickeln, was das Leben für Menschen mit demenziellen Einschränkungen immer schwerer macht. Für mich ist das besonders deutlich an dieser gefeierten Digitalisierung. Ich habe die digitalen Konferenzen übrigens sehr genossen, weil man als Schwerhöriger sozusagen am Monitor alles versteht. wenn nachher eine Frage kommt aus der letzten Reihe, weiß ich schon jetzt, dass ich Schwierigkeiten haben kann. Also es hat seine Vorteile. Aber Sie müssen auch sehen, immer ist es so gewesen, dass in den Gesellschaften die Alten eine große Bedeutung gehabt haben. Sie haben eine große Bedeutung gehabt, weil die Jungen konnten nicht ohne die Alten. Meine Afrika-Erfahrungen belehren mich darüber jedes Mal wieder. Die Alten wissen, wann welches Saatgut ausgesät werden muss und welche Wetterformation Unheil andeutet und was es mit der Geschichte des Dorfes auf sich hat. Und wir sind die erste Gesellschaft, wenn ich es etwas zugespitzt sage, in der die Alten nichts mehr wert sind. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine der unablässigen Innovationen, in der das Wissen der Alten so schnell verfällt, dass es eigentlich nicht mehr geht. Gut, sie können nochmal als Großpapa oder Großmutter eine Rolle haben, aber das, was sie wissen, hat eine Verfallsgeschwindigkeit ohne Gleiche angenommen. Und das ist etwas, wovon ich denke, wie viel Demenz ist eigentlich auch der Ausdruck eines Altersburnouts. Sozusagen ist eine Reaktion auf die Verachtung dieser Gesellschaft, die die Alten trifft. Die Alten sind immer noch gut finanziell versorgt, das ist wunderbar. Und es gibt viele, die sich um sie kümmern. Aber der fundamentale Verlust der Bedeutung für die Jungen, der ist natürlich auch eine große, schwere Kränkung. Ich finde, dass das Digitalisierungsthema das nochmal so ganz bedeutet. Wir haben ja sogar Minister für Digitalisierung etc. Wir brauchen das auch alles, ich bezweifle das gar nicht. Aber sehen Sie mal, dass es bedeutet, dass alte Menschen, und ich weiß, wovon ich da spreche, eigentlich immer hinterherhecheln. Meine jugendlichen Mitarbeiter wissen immer alles besser, Gott sei Dank, und helfen mir. Aber es ist sozusagen die ständige Konfrontation damit, dass wir eigentlich sozusagen die Nachhut der Gesellschaft sind. Und das, noch einmal gesagt, das ist fundamental neu. Wir haben den jungen Leuten nicht wirklich mehr etwas zu sagen. Ich glaube, es wäre etwas zu sagen. Es wäre über Erfahrungen zu sprechen. Aber im Moment, und das Digitalisierungswunder, in das wir uns stürzen, macht es einfach einmal deutlich, dass etwas gekippt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Demenz nur etwas mit der Veränderung von einigen Synapsen hier oben unter meiner Hirnschwelle zu tun hat, sondern dass die Demenz auch etwas zu tun hat damit, dass gewissermaßen diese beschleunigungsbesessene Gesellschaft alles, was Alte gelernt haben, im Grunde genommen zu Müll erklärt. Und vielleicht ist die Gesellschaft, die wir vor uns haben, von denen, der Sie ja heute reden wollen, eine präventive Gesellschaft, die für meine Begriffe natürlich auch darin besteht, dass man richtig essen soll und sich bewegen soll, etc. Alles dieses geschenkt und klar und wichtig, Projekte dazu zu machen. Aber wir brauchen im Prinzip eine Gesellschaft, in der das Verhältnis der Generationen und der Blick auf das Alter wieder ein anderes wird, indem man sich sozusagen die Frage stellt, wie können wir wieder zueinander kommen? Wie können wir eine Gesellschaft wieder aufbauen auf den Trümmern, auf denen wir jetzt sitzen? Zum Teil sitzen wir auf den Trümmern einer Gesellschaft, die eine so radikale Vereinzelung mit sich gebracht hat, die die Familien und alle Milieus, in die die Menschen vorher eingebunden waren, Vereine, Kirchen, Parteien etc., hat zerbröseln lassen, sodass wir am Schluss die tollen Singles sind, die aber auch gleichzeitig die erschreckende Erfahrung machen, dass sie allein sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zunahme von Demenz nicht etwas mit diesen gesellschaftlichen Bedingungen zu tun hat. Und deswegen noch einmal gesagt, stellen Sie die richtigen Fragen, wenn Sie die Fragen danach stellen, wie wir in eine zivilgesellschaftliche Gesellschaft zurückkommen oder in eine Gesellschaft, in der wir füreinander da sind und nicht nur jeder für sich ist. Das ist leicht gesagt, schwer getan. Also in einer Gesellschaft, die auf die individuelle Leistungskompetenz setzt und auf nichts anderes sonst, ist eigentlich der hinfällige alte Müll. Und das ist gleichzeitig, wenn es so sein sollte, eine Schreckensentwicklung, aus der wir raus müssen und aus der wir nicht rauskommen, indem wir die notwendige professionelle bezahlte Dienstleistung allein ausbauen. Das wird auch, das darf ich sozusagen prognostizieren, ohne leichtsinnig zu sein, dieses Wachstumsmodell der Pflege wird scheitern wie alle Wachstumsmodelle. Wir wissen, dass wir im Blick auf den Verbrauch von Ressourcen an einen Punkt gekommen sind. Wenn wir da nicht ganz schnell anders handeln, dann werden unsere Enkel auf einem brennenden und verarmten Planeten sein. Und mit der Pflege ist es nicht anders. Die Vorstellung, es könne ein endloses Wachstum professioneller Dienstleistungen hier geben, ist selbstverständlich genauso töricht wie die Vorstellung, wir könnten ökonomisch immer weiter wachsen, ohne dass wir etwas zugrunde richten. Und das heißt, dass wir mit einer Energie, einer Leidenschaft und einer Freude auch, darüber nachdenken müssen, wie wir da rauskommen. Und das heißt, wie wir uns öffnen, wie wir das Pflegeheim oder die ambulante Pflege in ihren sozialräumlichen Verankerungen zurückholen und uns darüber klar werden, dass wir nur mit den Menschen mit Demenz und mit den Angehörigen und mit den Freiwilligen das große Thema Pflege und Pflege der Menschen mit Demenz bewältigen können. Ich schließe, um mich an meine Zeit zu halten, ab mit einer Geschichte. Darf ich die noch? Nein! Also ich bin noch innerhalb meiner 45 Minuten. Ich will die Geschichte noch erzählen, wenn ich darf. Aber wenn ich ja alles durcheinander mache. Also ich habe kürzlich eine Pflegeoase besucht. Sie alle wissen das vielleicht, was das ist, oder für die, die das nicht wissen, will ich das kurz erläutern. Es ist der Versuch, auf das Thema Ende, Lebensende mit Demenz zu antworten. Und da werden dann 10 Menschen mit Demenz in einen Raum zusammengebracht. Da werden sie dann versorgt. Das ist vielleicht ein gutes oder vielleicht ein schlechtes Modell. Das ist nicht mein Thema. Ich habe eine Pflegeoase besucht. Ich kam rein und sah einen Saal mit 10 Frauen, die in ihren Betten lagen, über ihnen so Laserstrahlen zur Animation, ein Kopfkissen, aus dem die Musik kam, von der man annahm, der Mensch möchte sie hören. Ich denke, da wird dann irgendwie bei mir vielleicht Heino oder so versehentlich sozusagen das Thema sein, also der nackte Schrecken, aber vielleicht wird es auch gut laufen. Jedenfalls, ich kam da rein, der Leiter dieser Einrichtung sah, dass ich etwas blass wurde. Und er sagte, Sie müssen sich nicht fürchten, Sie kommen hier nicht her. Ich dachte vielleicht wegen meiner vielen Titel, dass meine Titel mich schützen, aber er sagte, Männer sterben vorher. Was auch nicht unbedingt ein tröstliches Wort war. Aber ich bin dann, als ich in meinem Auto gesessen habe, um nach Hause zu fahren, da habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich gesehen da? Und es ist mir sehr schnell deutlich geworden, wenn ich relativ viel unterwegs auf dem Flughafen sitze oder im ICE, dann bin ich eigentlich umgeben von Menschen, die Kopfhörer auf dem Kopf haben und vor sich ein Gerät aufgeklappt haben, aus dem animierende Strahlen kommen. Also im Grunde genommen habe ich gedacht, bin ich da genau in der Pflegeoase. Das ist eigentlich kein großer Unterschied. Oder vielleicht ist es so, dass wir alle schon in der Pflegeoase sind. Wir wissen es nur noch nicht. Aber es könnte auch sein, dass die Menschen mit Demenz hier in dieser Pflegeoase im Grunde genommen die Avantgarde dieser Gesellschaft sind, an denen deutlich wird, dass wir alle unsere Kopfkissen kriegen, aus denen die Musik kommt, die wir nicht hören wollen, und die E-Mails uns anstrahlen, die wir nicht lesen wollen. Sie sehen, Ich ende in großer Ratlosigkeit, aber ich glaube, ich habe Ihnen auch vermitteln können, nach einmal, dass die Fragen, die Sie stellen, die wichtigsten Fragen sind, dass sie die schwierigsten Fragen sind, die diese Gesellschaft zu stellen hat. Und deswegen sind Sie am richtigen Ort. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Also einerseits würde ich nicht sagen, auf Ihren Schultern lastet genug. Jetzt noch sozusagen ein Thema drauf tun, war eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber ich glaube, der Notausgang aus der Situation, in der wir uns befinden, liegt darin, dass man so etwas intergenerativ gewissermaßen die Frage, wie kriegen wir die auseinanderklaffenden Generationen wieder zusammen. Mein Freund arbeitet in einem Pflegeheim und da kommt regelmäßig der Kindergarten. Und es ist jedes Mal toll für beide Seiten. Und ich glaube, dass also in diesen Bereichen unglaublich viel los ist, was also viel möglich ist, was wir noch nicht entdeckt haben.
Ich bin sicher, dass es auch einige Menschen hier gibt, die ähnliche Projekte bereits gemacht haben, aber jetzt auch im Zusammenhang mit dem Fachtag war mir das nochmal bedeutsam. Aber ich möchte jetzt nicht alleine hier die Fragen stellen oder ins Gespräch kommen mit Herrn Grunemeyer. Ich könnte Ihnen übrigens nur stundenlang zuhören, also die 45
also, okay,
Minuten.
Schluss.
Wer hätte noch Fragen, möchte irgendwas nochmal loswerden auch? Frau Wietzner hat ein Mikrofon, also Sie können auch so die Fragen auch von ganz hinten stellen, dass auch Grunemeyer Sie verstehen kann.
Eigentlich keine Frage, sondern mehr, Sie haben mich daran erinnert, ich hatte vor 3 Jahren einen Vortrag mit der Frau Mühe gehabt, einige kennen die, und sie hat ihre Mutter gepflegt, die Demenz hatte, und sie ist eine Künstlerin, die Stoffe verarbeitet und Texte. Und sie hat den Vortrag gehalten und ich habe mich so entschleunigt gefühlt wie noch nie. Und sie hat auch gesagt, die Zeit mit ihrer Mutter war schwer, aber sie ist dankbar, dass sie bestimmte Sachen erlebt hat, die sie sonst nie erlebt hatte. Und da hatten Sie ja davon gesprochen und das wollte ich auch nochmal bestätigen.
Ja, danke.
tatsächlich etwas, was uns viele Helferinnen und Helfer immer wieder berichten. Ich bin nicht mehr so schnell unterwegs. Beim gemeinsamen Spaziergang sehe ich plötzlich wieder die Blumen, die da blühen, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Ich sehe, hier hinten ist noch eine Frage.
Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für diese inspirierenden Worte von Ihnen. Und ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, als Gerontologin Ihnen zu lauschen. Das ist mir eine Ehre gewesen. Ich finde es erstaunlich. Ich war vor 4 Wochen auf einem Internistenkongress und da ging es unter anderem um diesen Paradigmawechsel, auch in der Pflege und in der Medizin, also hin von der Pathogenese zur Sarkopenese. Und die gleichen Worte höre ich jetzt von Ihnen wieder und ich denke, es ist ein ganz großer Wechsel im Moment, ein ganz großer Umbruch auch in dieser Hinsicht einfach zu spüren. Und das fühlen, glaube ich, auch viele hier im Raum, dass ich doch auch die Angehörigen immer mehr mit der Fragestellung beschäftigen, was können wir noch tun, sei es von orthomolekularer Seite, ja, also über Substitution von Vitaminen, Mineralstoffen etc. pp. Oder was können wir gesellschaftlich ändern? Also das Interesse ist riesengroß und ich denke, das gibt einen unglaublichen Aufschwung und eine gute Richtung vor, ja, dass jetzt endlich dieser Paradigmenwechsel auch in der Medizin angekommen ist und wenn schon Internisten davon anfangen, über die konservative oder nicht medikamentöse Behandlungstherapie des Bluthochdrucks zu reden, dann denke ich, sind wir schon ganz viele Schritte weiter als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Ja? Und das finde ich bemerkenswert. Also auch nochmal vielen Dank an Sie, dass Sie das auch unterstützen und gesellschaftlich auch an uns herantragen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die schönen Worte. Ich kann das nur unterstützen. Ich würde es doch mal so, sagen wir mit einem Satz zu illustrieren versuchen. Es geht bei dem allen nicht darum, dass jetzt noch ein riesiges Lastprojekt auf Sie zukommt, sondern ich glaube, das Neue, was da beginnt, ist auch ein Stück mit der Möglichkeit verbunden, dass etwas an Unterstützung auf Sie zukommt. Sie müssen nicht alles selber machen. Ich glaube, dass viele von Ihnen sowieso an der Grenze von Belastungsmöglichkeiten ist. Und das, also die, sagen wir mal, der zivilgesellschaftliche Umbruch, der muss organisiert werden und so, aber es ist auch damit verbunden, dass andere einen Teil der Arbeit übernehmen. Manchmal denke ich mir, man braucht so ein bisschen sozusagen eine Zen-Haltung, dass man feststellt, es gibt auch Dinge, die geschehen, die wir nicht machen müssen. Und das Erwachen dieser Gesellschaft im Blick auf eine Mobilisierung von Kräften aus dem Bereich derer, die nicht die Fachleute sind, ich glaube, das ist im Begriffe. Und wenn schon sozusagen Mediziner davon sprechen, muss es schon weit gediehen sein.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Grunemeyer, dass Sie auch dieses Thema, mit dem wir uns jetzt ja auch wieder in den Alltag begeben, auch nochmal so in große Höhen, auch bis in die namibische Wüste getragen haben. Wenn Sie in Ihrer Wohlfühloase zukünftig unterwegs sind,
oh, sehr gut,
in Bahn- und Flughäfen unterwegs sind, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie immer auch was Passendes zu trinken dabei haben. Und dafür auch okay. Ich stelle selber ja auch fest, es ist so vieles, was nachdenklich stimmt, was gar nicht so ganz konkret gleich Fragen hervorruft. Aber ich wünsche Ihnen noch gute Gespräche und ich gebe aber jetzt das Mikro nochmal weiter.
Ja. Ganz kurz bitte, die Internistin Ursula Nonnemacher möchte sich verabschieden in ihr Ministerium zurückkehren. Ich möchte Ihnen aber sagen, sagen, ich habe das Gefühl, hier in der letzten Stunde meine Zeit unwahrscheinlich toll verbracht zu haben. Vielen Dank, dass ich die Worte von Herrn Baum und diesen inspirierenden Vortrag von Professor Grönemeyer folgen konnte. Dankeschön. Wir machen Pause. Sie sehen, Kaffee, Getränke im Box steht bereit. Und ich würde Sie bitten, um halb wieder hier zu sein, wenn Sie sich nach draußen begeben.